Hallo und herzlich willkommen beim Frei und Selbstbestimmt Leben Kongress. Ich spreche heute mit Marc Oswald. Marc ist Unternehmer. Und ja, herzlich willkommen, lieber Marc. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Danke, ich mich auch.
Möchtest du dich am Anfang ein bisschen vorstellen? Wer bist du genau und was machst du?
Ja, ich bin, wie du schon gesagt hast, Unternehmer. Ich bin seit über 10 Jahren selbstständig und habe die meisten Jahre Business fürs Bewusstsein aufgebaut. Da habe ich spirituell Wirkenden dabei geholfen, klar zu werden in dem, was sie tun und ihnen dabei zu helfen, damit rauszugehen. Daher kennen wir uns ja auch, Nathalie. Und mittlerweile habe ich dieses Jahr die Entscheidung getroffen, meinen Fokus zu verändern. Man sieht ja, Man of Pleasure, das ist mein Podcast zur männlichen Sexualität. Und da fließt gerade meine ganze unternehmerische Energie rein.
Was bedeutet es denn für dich, ein freies und selbstbestimmtes Leben zu führen?
Im ersten Schritt heißt es für mich, dass ich einen Bewusstseinsprozess durchlaufe, der mir meine Werte bewusst macht. Der mir die Frage beantwortet, da ist diese Welt und die hat gewisse bestehende Settings und Regeln und Strukturen und so weiter. Wie möchte ich im Kontakt mit diesen Strukturen auf der Welt unterwegs sein? Wie will ich leben? Wo kann ich mitgehen? Wo kann ich nicht mitgehen? Und frei und selbstbestimmt zu sein, bedeutet für mich vor allem die Fähigkeit, Nein zu sagen. Lass es bei einer globalen Krise sein, alle sagen, du musst jetzt irgendwas tun, was du nicht willst, dass du Nein sagen kannst. Oder sei es, dass du mit gewissen Menschen nicht arbeiten musst, wo du gar nicht mit denen arbeiten möchtest. Also das Nein ist, glaube ich, die Essenz der Freiheit.
Okay. Und wie kann man denn im Business frei und selbstbestimmt sein? Was für Schritte kann man unternehmen, um dahin zu kommen?
Jetzt haben wir da ein gewisses Spannungsfeld, weil stell mir vor wie so ein Seiltänzer. Und auf der einen Seite des Seiltanzes, der eine Abgrund, sage ich mal, ist die Freiheit. Und der andere Abgrund ist die, im Englischen sagt man Interdependence. Nennen wir es mal vereinfacht gesagt die Abhängigkeit. Weil Geld zu verdienen bedeutet als Unternehmer im Rückschluss, dass ich einer Gesellschaft einen Wert stifte. Es gibt mittlerweile auch Fälle, wo das nicht mehr der Fall ist, aber vereinfacht gesagt ist das die Basis von Geld verdienen. Das bedeutet, dass ich auf irgendeine Art und Weise zur Entwicklung von menschlichen Strukturen beitrage. Beispielsweise in einem Dorf fehlt ein Bäcker, ich mache einen Bäcker auf, ich kann Geld verdienen. Oder Menschen können keinen guten Sex haben, sind blockiert, traumatisiert, was auch immer. Man hilft ihnen dabei, man kann Geld verdienen. Damit kommt man ja automatisch in eine Form von Abhängigkeit von den Märkten und von auch den Regeln der Märkte, von den Kunden und so weiter und so fort. Das heißt, für mich bedeutet Business nicht 100%ige Freiheit. Das ist etwas, also es gibt auch Leute, die sagen, die leben das. Ich sage es von mir nicht, sondern es ist eine Art, es ist die Frage, wie kann ich innerhalb einer Interdependence, ich hoffe, ich finde irgendwann ein gutes deutsches Wort dafür, wie kann ich innerhalb darin so viel Freiraum haben, so viel Entscheidungsfreiraum, Wertefreiraum, dass ich mich gerne und mit bestem Gewissen in diese bewusste Abhängigkeit begebe. Und da dieses Spannungsfeld für sich selbst zu navigieren, bedeutet für mich unternehmerische Freiheit.
Ja, ich glaube, darum geht es auch, weil natürlich ist kein Mensch völlig frei und völlig selbstbestimmt, aber die Frage ist ja, in welchem Rahmen findet das Ganze statt und habe ich einfach das Gefühl, ich kann es mit mir vereinbaren, was ich da mache.
Genau.
Du arbeitest ja viel oder hast viel mit den Archetypen gearbeitet. Magst du da vielleicht ein bisschen was drüber erzählen, weil ich finde das super spannendes Thema.
Sehr gerne. Da war eine Fragestellung. Und die Fragestellung war, wir haben eine Welt, die sich verändert und gerade das Bewusstsein der Welt verändert sich und ist auch in einem Bedarf, sich zu entwickeln. Jetzt kommen viele Menschen hier auf die Welt und die spüren den massiven Drang, dass sie irgendwie beteiligt sind. Also die Menschen, die fühlen intuitiv, ich habe irgendeine Rolle bei der Bewusstseinsentwicklung. Ich bin für etwas Großes hier, ich habe einen Ruf. Und dann ist die Lebensreise, die Reise, diesen Ruf immer weiter freizulegen, ihn besser zu verstehen, damit zu arbeiten. Und die Business-Archetypen bringen die Frage, welche Rollen kann ich da einnehmen in Form? Weil wenn man vor einem großen Bündel von Möglichkeiten steht und keine Worte hat, dann ist man überfordert und sagt, boah, da ist irgendwas, da ist ein Zug mit Menschen arbeiten irgendwie, aber das hilft mir nicht weiter. Das ist, als würde ich auf einen Wald gucken und sagen, ja, das ist alles grün, aber was ist es? Und wenn ich aber weiß, okay, es gibt hier die Fichten und es gibt hier die Bärenbüsche und es gibt die Brennnesseln und so weiter, dann kann ich differenzieren und auch meinen Platz viel besser finden. Mhm. Und vor allem, ganz wichtig, wenn ich meinen Platz besser finde, hat es den Vorteil, erstens, dass mir die Arbeit leichter fällt, weil sie meinem Wesen entspricht, und vor allem, dass ich Dinge nicht mache oder besser gesagt den Druck, es machen zu müssen, von mir selbst nehme, die gegen meinen Wesen sind. Mhm. Ein ganz konkretes Beispiel dafür wäre zum Beispiel, wir kommen noch in die Kategorien rein, es gibt so Unterstützungsarchetypen, mhm. die blühen am stärksten auf, wenn sie nicht jetzt in der ersten Reihe stehen und sagen, ganze Welt, schau mich an, hier, ich bin der Mittelpunkt, sondern wenn sie zur Entfaltung und zum Erfolg anderer beitragen können. Mhm. Wenn sie gewählt in der zweiten Reihe stehen, nicht weil sie klein wären, sondern weil sie wissen, da ist mein Platz, da bin ich am effektivsten. Und wenn wir jetzt uns nehmen wir den Coaching-Markt als Beispiel. Der Großteil des Coaching-Marktes ist auf sogenannte Anführertypen ausgerichtet. Also das, was du lernst im Business, ist für Anführerarchetypen. Wenn du gern voll im Mittelpunkt stehst, wenn du gern die Aufmerksamkeit, die Projektion, die Energie aller Menschen auf dich ziehst und ein Gefühl hast, du bist dafür da, dann werden viele Dinge, die du lernst, für dich gut funktionieren, weil sie für diese Art von Typus gemacht sind. Wenn du aber ein Unterstützungsarchetyp bist und gar nicht so richtig auf die Bühne willst, dann wirst du versuchen, dich reinzuzwängen, wirst versuchen zu machen, was alle sagen und wirst dich für dumm halten, weil es nicht so funktioniert wie bei anderen. Und auch wenn du es tust, weil es nicht so die Erfolge bringt, die es anderen bringt. Mhm. Dafür habe ich sie erschaffen, um diese Konflikte und Spannungsfelder etwas zu lösen. Soll ich gleich einfach weiter ausholen?
Ja, Entschuldigung, ich dachte, du... Tut mir leid, ja. Alles gut. Ja, gerne. Mach einfach, erzähl mal die verschiedenen Typen sehr gerne durch, weil, also wie gesagt, mich hat das Thema einfach total angesprochen.
Ja, manchmal funktionieren Interviews gut, wenn man viele kurze Fragen, kurze Antworten hat. Manchmal ist so ein tiefes Ausholen da. Und jetzt weiß ich, dass ich ganz tief aushole. Und dann kommst du irgendwann rein und sagst, Moment.
Genau.
Es gibt, vereinfacht gesagt, habe ich drei Kategorien von Archetypen. Mhm. Das sind einmal die Anführerarchetypen, das sind einmal die Unterstützerarchetypen und das sind die Tiefgängerarchetypen. Und in diesen drei Kategorien teile ich sie auf. Anführerarchetypen, der Name sagt schon sehr viel darüber, sind Menschen, die sich selbst gerne in die erste Reihe stellen. Mhm. Wenn sie sich selbst nicht erkannt haben, wenn die unbewusst leben, sind es oft Leute, die unfassbar anstrengend sind, weil sie sich unbewusst immer zu viel reden, dauernd im Mittelpunkt drängen, die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber nicht gewählt, sondern so hintenrum. Und dann ist dann ganz viel Drama und ganz viel Blablabla und Gelaber, nicht auf den Punkt kommen, immer alles besser wissen und so Zeug. Was an der Oberfläche wirkt es, als wäre dieser Mensch einfach nervig. Wenn man tiefer geht, sind es oft einfach ungelebte Anführerarchetypen und das Wesen versucht ihnen zu sagen, Mensch, du brauchst eine Bühne.
Ja.
Du bist hier, um gesehen zu werden. Und dann haben sie eine Bühne und plötzlich werden sie voll nette Menschen und voll ausgeglichen, weil dieses Wesen in ihnen befriedigt ist und seinen Raum hat. Die zweite Kategorie sind sogenannte Unterstützerarchetypen. Und Unterstützerarchetypen blühen dann auf, wenn sie den Raum bereiten für Leute, die ganz nach vorne gehen wollen. Also in Kooperation mit Anführerarchetypen sind die optimal unterwegs. Und da, wie vorhin schon gesagt, der Unterstützerarchetyp, der versucht, sich in den Mittelpunkt zu zwängen und so zu agieren wie ein Anführerarchetyp, der wird sich so schwer tun und so viel Scham und Selbstverurteilung haben, weil, boah, was mache ich denn falsch? Ich muss doch jetzt nur mehr hier auf die Bühne gehen und so weiter. Aber ist nicht das Ding. Und das dritte Kategorium ist die sogenannten Tiefgängerarchetypen. Und bei denen ist es so, die Archetypen spielen zusammen als ein System der Bewusstseinsentwicklung. Das heißt, es entsteht ein neuer Bereich, wo Bewusstsein entwickelt wird. Und ich nehme total gerne Yoga als Beispiel, weil es eine so schön ausgeformte Szene ist, weil es da schon so viele tolle Sachen gibt, weil man den Prozess der letzten 20 Jahre gut nachvollziehen kann. Deswegen ist es so exemplarisch. Die Anführerarchetypen sind Leute, die haben die Fähigkeit, laut zu sein. Und die haben oft auch die Fähigkeit, einfach anzuecken, auch Projektion auszuhalten, Widerstand auszuhalten, Kritik auszuhalten. Und die können das stehen. Die haben etwas an sich, die können das. Und es ist ihnen, fällt ihnen oft auch leicht, viel Energie zu bewegen, viele Menschen zu berühren. Die haben etwas großflächig Magnetisches an sich. Jedes Licht kommt mit einem Schatten. Und oftmals haben Anführerarchetypen auch gar nicht das Bedürfnis, eine gewisse Tiefe in der Materie zu überschreiten. Mhm. Das soll nicht heißen, dass sie oberflächlich sind. Das wäre eine völlig klischeehafte Karikatur. Sondern da ist einfach, für sie ist es leichter, viele Menschen zu aktivieren, als jetzt zum Beispiel, wenn ich einem Anführerarchetyp sage, nimm jemanden 1:1 an die Hand für ein Jahr und bin da jede Woche für den präsent, dann kann das sein, dass der fett aus seiner Energie fällt, weil dieses mit diesem einen so tief gehen nicht so seiner Natur entspricht wie wem anders.
Ja.
Sondern eher, er kann einfach viele aktivieren, er kann Energie bewegen, er kann Massen einfach inspirieren. Und da ist das Stärkenfeld. Und wenn ich jetzt die Yoga-Szene nehme, sind es Leute, die haben die Kraft, mit dem Mainstream zu brechen. Und sie haben auch den Mut, sie haben das Rückgrat, sie haben die Stärke, es fällt ihnen leichter als anderen. Und sie kämpfen erstmal gegen bestehende Paradigmen an, sind laut, heben die Fahne und sagen, es geht auch anders. Wenn das eine Zeit lang passiert ist, dann öffnen sich die Märkte überhaupt erstmal für gemäßigte Stimmen. Weil wenn ein Markt völlig neu ist und du bist ein gemäßigter Typ und versuchst alles in Balance zu erklären und unter allem einbeziehen und so weiter, dann sagen die Leute so, hopp, interessiert sie nicht. Zu Beginn braucht es meistens die Eisenfaust, um ein Loch in die Wand zu schlagen. Und durch dieses Loch kommen dann die Gemäßigten, wo dann auch die Masse mitgehen kann, langsam aber sicher. Jetzt kommen wir zu den Unterstützerarchetypen. Die Unterstützer sorgen dafür, dass es bei den Anführerarchetypen läuft. Weil, wenn du Anführerarchetypen kennst, die können auch manchmal ganz schön verzettelt sein. Die können viel Energie bewegen, sind oft nicht die stärksten im Detail. Und so die Organisation hintenrum, das Veranstaltungsmanagement und alles mögliche weitere, da können oft Sachen runterfliegen, wenn die allein sind. Die Unterstützer fangen das auf und blühen darin auf, genau das zu tun. Dann sind die Märkte geöffnet. Da sind eine große Zahl von Menschen, die haben jetzt zum Beispiel Laura Salas Podcast gehört und sagen, wow, Persönlichkeitsentwicklung, cool, ich mache vielleicht die Rose und so weiter und so fort. Und dann gehen die durch eine Entwicklung und die Entwicklung, die ist planbar gewissermaßen. Die ist so nicht zufällig, die ist planbar. Die kommen fast alle an einen Punkt, wo sie irgendwann sagen, boah, ist doch oberflächlich, da geht doch viel mehr, da muss doch mehr sein, das langt mir nicht mehr. Und das heißt nicht, dass eine Laura Seiler nicht mehr Tiefe hätte. Es geht überhaupt nicht darum, sondern es geht darum, dass sie ihren Bereich des Staffelstabes abdeckt.
Ja.
Und dann sind die Menschen geöffnet, sind bereit, sind da, sind am Start und sagen so, und was kommt jetzt? Und jetzt kommt die dritte Kategorie, die Tiefgänger. Und das sind Leute, die sind nicht besonders gut darin, neue Märkte zu öffnen. Die sind nicht besonders gut darin, mit bestehenden Konventionen zu brechen und Märkte aufzuschütteln und so weiter und so fort. Sondern die brauchen Leute, die schon irgendwie offen sind. Die brauchen Leute, die vorbereitet sind. Und wenn die auf Leute treffen, die bereit sind, dann können sie die in immense Tiefen führen. Und sie haben oft auch die Fähigkeit, einfach sich sehr, sehr tief in diesen Beziehungsraum mit den Kunden einzulassen. Da sehr weit zu gehen und sehr beständig zu bleiben in dem, was sie tun. Jeder von uns kennt so die Aufstellerin vom Haus nebenan, die kein Marketing macht, aber seit 40 Jahren praktiziert und dauernd Kunden hat und so weiter. Das ist so quasi ein Bild der Tiefgängerin, wie man sich es vorstellen kann. Das sind erstmal die drei großen Kategorien. Magst du, ich will dir da Raum geben für einen Zwischenruf.
Ja, mich würde jetzt interessieren, wie kann ich das denn rausfinden? Ist das einfach so ein Gefühl dafür, welcher von diesen drei Typen ich bin? Oder hast du da irgendwelche Tools, wie man das für sich dann aufdröseln kann?
Ja, das Erste, was wichtig ist zu wissen, ist, wir sind als Menschen keine zu singulären Wesen. Das heißt, ich treffe selten einen Mensch, wo ich sage, ah, du bist nur ein Rollenmodell, du bist nur ein Experience Designer, du bist nur dies und das. Aber wenn ich jetzt hergehe und sage, ich bin eh alles, dann ist das Ergebnis völlige Verzettelung und meistens kein Erfolg. Das heißt, da haben wir auch so ein schönes Spannungsfeld. Das heißt, die Prämisse ist die, wir haben in uns drin gewisse Anlagen, gewisse Archetypen, die uns einfach von Natur aus leichter fallen. Das ist die erste Prämisse. Und wir gehen durch Entwicklungszyklen.
Ja.
Es kann sein, dass wir durch so einen Zyklus reifen und wir gehen, ich sage dann gerne dazu, mit einem Archetypen gehen. Und dann entwickeln wir uns in diesem Zyklus weiter eine neue Rolle und merken, aha, jetzt kommt ein anderer Archetyp in den Vordergrund und wird jetzt mein Mittelpunkt. Das heißt, das System ist an sich nicht starr, sondern sehr fluide.
Ja.
Aber wenn es zu fluide behandelt wird, bringt es nichts. Das ist das Spannungsfeld. So, und jetzt die Frage, wie kann ich rausfinden, wo ich hingehöre? Der erste große Hinweis, also ich sage jetzt erst die Sachen, die man allein machen kann.
Ja.
Und dann noch Sachen, die man in Gemeinschaft machen kann oder mit einem Coach oder so. Der erste große Hinweis ist die Sehnsucht, die immer drin steckt. Und oftmals haben wir schon in einem sehr frühen Stadium unseres bewussten Weges Vorahnungen, wo wir hingehören. Praxisbeispiel, ich besuche ein Seminar und dann sehe ich einen Seminarleiter und mein System sagt die ganze Zeit, das sollte ich machen, das könnte ich viel besser, das sollte ich tun. Und das ist eine Botschaft meines Systems, die mir den Weg weist. Das nächste ist Neid. Neid ist ein super guter Hinweis. Bist du neidisch auf den, der auf der Bühne steht und Millionen erreicht? Oder sagst du eher, boah, zum Glück bin ich das nicht? Und Neid, wir haben viel Urteile auf Neid, aber Neid ist ein Richtungspfeil. Neid ist ein Wink unseres Systems. Guck mal, da geht's für dich hin. Den dürfen wir auf jeden Fall hören. Der nächste Hinweis, der geht schon ein bisschen tiefer, ist nicht immer leicht selbst wahrzunehmen, ist Schattenverhalten. Ich habe vorher das beschrieben, dieser Typ, der immer was sagen muss und jeden belehrt und alles besser weiß und so weiter und so fort. Das ist Schattenverhalten von einem Anführerarchetyp. Aber natürlich, das sieht man selbst nicht immer. Das ist etwas, da braucht man eher jemanden, der einen nüchtern wahrnehmen kann, um das wirklich zu erkennen. So was, wenn ich das Verhalten, was andere nervt, aus einer schöpferischen Perspektive sehe, als Potenzial sehe, wo ist dieses Potenzial? So, andere sagen zu dir, du bist voller Korinthenkacker, musst dauernd alles ins Detail gehen und alles aufschreiben, was soll denn das, lass uns doch Spaß haben. Aber nein, du bist ein Support-Archetyp wahrscheinlich, der eine immense Qualität hat und Anführer-Archetypen das Leben retten kann und vor Steuernachzahlungen und irgendwelchen was weiß ich was beschützen kann. So, das sind Hinweise. Das nächste, was man tun kann, das hast du wahrscheinlich auch gemacht, ist, du hast die Archetypen aufgestellt. Man kann eine Wer systemische Aufstellungen kennt, der kann das gut nachvollziehen. Man nimmt sich Zettel, schreibt die Archetypen drauf, dann verdeckt man die Zettel, mischt sie durch und nummeriert die Zettel, ohne zu wissen, was was ist. Und dann stellt man die einzelnen Zettel auf und geht in Beziehung mit der Aufstellung und fühlt rein, wow, der kommt zu mir, der will weg, da ist Potenzial, da ist Angst und so weiter. Und so kann man quasi über diese Aufstellungen Fragen reingeben und somit also das Unbewusste sprechen lassen, was ist gerade dran? Welcher Archetyp will von mir gelebt werden? Diese Aufstellungen, die haben schon viele, viele, viele Menschen durch mich gemacht. Und jedes Mal sind sie in Prozesse der Entwicklung gekommen. Und meistens ist es so, bei den meisten Menschen ist es so, dass sie gegen ihren stärksten Archetyp im Widerstand sind.
Okay.
Und in sich drin so ein Gefühl haben von, nein, das geht doch nicht und das kann ich doch nicht. Und wer bin ich denn und so weiter und so fort. Nicht zwingend, aber oftmals. Außer sie leben ihn schon total, dann natürlich nicht. Genau, die Aufstellungen, die Schatten, die Sehnsucht und das Wichtigste ist das Ausprobieren. Für alle Archetypensysteme dieser Welt gilt, probieren geht über studieren. Versuch doch einfach mal, dich in einem gewissen Archetypen zu leben. Bau dir ein konkretes Setting, bei dem du einen gewissen Archetyp ausleben würdest. Wenn ich jetzt in den Kategorien bleibe, bau dir ein Setting, wo du einen Vortrag von einer großen Gruppe hältst. Und du der Mittelpunkt bist. Und guck, wie fühlst du dich? Ist da in Wahrheit Sehnsucht? Ist da Lust? Ist da, oh, da gehöre ich hin. Dann bau dir ein Setting, wo du andere unterstützt und nicht im Mittelpunkt stehst. Was macht es in dir? Macht es Spaß? Macht es Genuss? Und dann bau dir ein Setting, wo du richtig in die Tiefe gehst, wo du dich tief auf den Beziehungsraum mit den Menschen einlässt, wo du nicht versuchst, viele zu erreichen, sondern möglichst tief in ein Thema zu gehen und schau, aha, wo ist es? Und da haben wir, durch dieses Erkunden kommen wir unserer Wahrheit auch näher. Und in Beziehung zu anderen, andere können uns durch geführte Meditationen führen, können uns den Archetypen begegnen lassen, das kann auch sehr viel auslösen. Und da sind auch zwei Sachen zu erwähnen. Das eine sind die Potenziale, die eh da sind, die uns weiterhelfen. Und ein anderer Bereich ist, es ist hilfreich, mit jedem Archetypen mal zu gehen, weil jeder Archetyp auch eine gewisse Qualität hat.
Ja.
Da ist ein Übergang ins Konkrete. Nur ein Beispiel. Da gibt es den Schamanen-Archetypen. Und der Name sagt es schon, der steht für die Brücke zwischen den Welten. Mhm. Es ist oft jemand, der mit der physischen Welt und den Menschen erstmal gar nicht zurechtkommt und sagt, ihr seid alle komisch, seid alle dumm, was macht ihr da? Und der zu Hause ist in der geistigen Welt, in der metaphysischen Welt. Und dem seine Qualität als bewusst gelebter Archetyp ist es, die Brücke zu bauen zwischen den Welten und die geistige Welt so sexy zu zeigen für andere Menschen und begehbar zu machen, dass sie den Zugang bekommen, der ihnen fehlt, mhm, und damit selbst die Brücke schlagen können. Und dieser Archetyp, wenn ich mit dem mal bewusst gehe, ich habe es mal eine Zeit lang gemacht, dann habe ich zum Beispiel ein Fotoshooting gemacht in der schamanischen Rolle. Bin im Winter im Tümpel gegangen, habe mich mit Schlamm eingeschmiert, habe meine Trommel ausgebreitet und gesagt, hier bin ich, und habe das einfach voll gelebt und bin mal ein halbes Jahr lang jeden Tag zu meinem Erdpatenplatz gegangen und habe mich da verbunden mit meinen Erdwesen und war einfach am Start. Und so etwas zu tun, verändert die eigene Wirkung. Man holt sich diese Energie rein. Und ich würde nicht sagen, dass der Schamane ein Primärarchetyp von mir ist. Aber dass ich mir diese Qualität reingeholt habe, macht mich viel freier, eine größere Bandbreite an Wirkung zu erzielen und mehr einfach am Start zu sein.
Das heißt, man kann da auch einfach ein bisschen rumexperimentieren und gucken. Das hat ja eigentlich auch relativ viel mit unseren Talenten und Potenzialen zu tun, die ich dadurch vielleicht erkenne oder auch ein bisschen so zum Leben erwecken kann.
Ja, absolut. Ja. Mhm. Absolut. Und es gibt Dinge, die da sind, einen Namen.
Ja.
Namen helfen uns zu differenzieren. Das ist die ganze Magie dabei.
Magst du die Unterkategorien noch ein bisschen erklären?
Sehr gerne. Ich habe die Archetypen in Kategorien geteilt, aber diese Kategorien sind kein Gesetz.
Ja.
Sondern meistens ist es so, die meisten Menschen haben eine Kombo aus zwei Kernarchetypen. Und diese beiden Kernarchetypen, die bilden so eine Mischung. Und es kann zum Beispiel sein, dass ein Teil ein Anführerarchetyp ist und ein Teil ein Supporter, ein Tiefgänger, was auch immer. Und es gibt einen ganz eigenen Mix. Das heißt, wenn du merkst, dein Kernarchetyp ist ein Anführerarchetyp, dann zwingt es dich nicht, mit dem zu gehen, sondern es lädt dich ein, damit zu spielen, es zu erkunden, eine Forschungsreise einzugehen. Unter der Prämisse, lass uns ins Konkrete gehen. Die Anführerarchetypen, der erste ist, du wirst es nie erraten, der Anführer. Und der Anführer steht dafür, dass er Massen bewegen kann, dass er eine Richtung vorgeben kann, dass in diesem Menschen eine starke Leadership-Qualität ist. Und eine der Eigenheiten des Anführerarchetyps ist, Menschen haben eine Tendenz, diesem zu folgen, dem nachzugehen. Und im Freundeskreis ist es so, wenn diese Person die erste Person ist, die neue Musikrichtung hört, dann dauert es 14 Tage, bis die ganze Gruppe die Musikrichtung hört. Mhm. Und die Person weiß gar nicht, wieso. Das ist einfach irgendwie so. Da ist schon eine Tendenz da. Und diese Archetypen, die Anführer, deren Aufgabe ist es, Menschen in neue Wege zu führen und die Richtung vorzugeben. Mhm. Weil das Bewusstsein, wenn wir es uns als, ich stelle es mir gerne als so Bewusstseinsfelder vor. Mhm. Und da ist ein Bewusstseinsfeld, das einfach starr ist, in dem wie es war. Momentan ist sehr wenig starr, aber in den vergangenen Jahren war oft sehr viel sehr starr. Und die Anführer gucken aus diesem Feld raus, aus diesem starren Feld und sagen, hey, da ist was. Und das ist spannend. Und dann hissen sie die Flagge und sagen, hey, lass uns da hingehen. Die müssen nicht alles über das Thema wissen. Die müssen nicht die großen Meister sein, sondern deren Kraft ist die Bewegung, die sie erzeugen. Lass uns gemeinsam da hingehen. Der zweite Anführerarchetyp ist der Rebell. Und da, also es ist nicht geschlechterbezogen, sondern ich habe sie einfach so benannt, wie es mir gepasst hat. Und der Rebell hat eine rebellische Gegenkraft. Wenn alle sagen, du musst jetzt High-Ticket-Coaching machen, das ist der einzige Weg, dann sagt der Rebell, fuck you, einen Scheiß mache ich. Und einfach aus Prinzip mache ich das Gegenteil. Mhm. Wenn alle sagen, du musst jetzt Membership machen, sagt er, fuck you. Wenn alle sagen, du musst dich jetzt irgendwie behandeln lassen, sagt er, stopp, nein. Und was der macht, ist, er geht in eine Form von Kampf mit dem Bestehenden. Und selten, die wenigsten Rebellen führen stille Kämpfe, sondern die haben auch eine Bereitschaft, laut zu werden damit. Und die Rebellen sind die Ersten, die das, was schief läuft, beim Namen nennen. Mhm. Und In einem frühen Stadium sind Rebellen so die Aussätzigen, die Seltsamen, die Verrückten. In einem späten Stadium sind es die Pioniere, die Vorgänger, die es kommen sehen haben. Und alle wussten noch von Anfang an, dass der Recht hat und so weiter. Aber das ist das Los des Rebellen. Und Rebellen sind, da ist auch ein Preis dahinter, weil Rebellen haben Schwierigkeiten, einfach das zu machen, was funktioniert.
Okay.
Wenn du sagst, hey, mach, was alle machen, das funktioniert, sagt der Rebell so, ja, also nein. Und auch da unbewusst bewusst, der unbewusste Rebell kämpft einfach gegen alles aus Prinzip. Mhm. Und man kann ihn quasi auch lenken, indem man ihm was zum Kämpfen hinstellt. Und das ist sehr unbewusst und führt auch selten zu was. Als bewusster Rebell wählt er, wogegen er vorgeht und gibt eine neue Richtung vor. Und Menschen schließen sich ihm an, weil er eine starke Stimme ist.
Kann ja auch sehr viel Energie kosten, wenn das so unbewusst am Laufen ist.
Ja, absolut. Absolut. Also gerade jeder Archetyp hat eine unbewusste Seite. Und wenn die unbewusste Seite gelebt ist, ist es meistens furchtbar anstrengend für einen selbst und für andere. So der unbewusste Anführer zum Beispiel hat in der Regel einfach eine krasse Verleumdung gegen seine Energie und versucht immer so zu tun, als wäre er kein Anführer. Versucht andere dann zu hindern, ihm zu folgen, weil es bin noch niemand, wer bin ich denn? Und dabei verpufft so viel Energie und entsteht so viel Irritation. Und beim Rebellen ist es eben dieser sinnlose Kampf gegen alles, auch gegen das Gute. Der dritte Anführer-Archetyp ist das Rollenmodell. Und das Rollenmodell hat die Eigenheit, es zieht das Rollenmodell auf neue Wege. Und diese neuen Wege, die sind nicht so kämpferisch wie der Rebell, sondern da ist ein innerer Zug, etwas anders zu machen. Etwas passt im Leben nicht, etwas fühlt sich schief an. Und dann gucken die, boah, zum Beispiel, denken ein paar Jahre zurück. So, das sieht das Schulsystem und sagt, boah, irgendwie geht es nicht. Ich wurde als Kind so traumatisiert und sehe alle, die so ihre Sachen mittragen. Ich kann mein Kind nicht dahin schicken. Und der Rebellenarchetyp würde jetzt sagen, wir kämpfen gegen das alte System, lass uns was aufräumen. Das Rollenmodell sagt, es muss einen anderen Weg geben. Sucht erstmal für sich einen neuen Weg und fängt an, das zu leben. Mhm. Und die große Macht des Rollenmodells ist es, sich authentisch in diesem Prozess zu zeigen. Und zu sagen, hey, ich suche einen neuen Weg und das ist, wo ich bin. Und ganz oft die beliebtesten Pioniere in neuen Feldern sind Rollenmodelle. Mhm. Und zum Beispiel digitale Nomadenbewegung in Deutschland, da ist die DNX das Rollenmodell. Und die haben anfangs auch nicht gesagt, wir kämpfen gegen die Office-Strukturen, sondern sie haben gesagt, hey, was gibt's noch? Und haben einfach gezeigt, wo sie sind und damit eine riesen Bewegung erschaffen. Schönes Beispiel. Der Schatten des Rollenmodells ist, dass sie immer denken, sie sind nicht genug.
Okay.
Ich müsste doch schon viel mehr wissen, ich muss doch Experte sein, ich muss viel weiter sein. Und das Nicht-Verstehen davon, dass das, wo sie sind, genug ist. Mhm. Die versuchen dann immer Illusionen aufzubauen und irgendwas zu faken, weil sie denken, es muss mehr sein, wo so viel Energie drauf geht. Und wenn sie sich hinstellen und sagen, hier bin ich, hier gehe ich hin, das ist die Wahrheit, dann kommen die Menschen in Scharen und sagen, wow, das ist so cool und das ist genug. Mhm. Der vierte Anführerarchetyp ist der sogenannte Meisterarchetyp. Und Meisterarchetypen, die führen durch Bildung. Was den Meisterarchetyp ausmacht, als kleines Kind zerlegt er jedes Spielzeug, weil er wissen möchte, wie es funktioniert und wie es läuft. Und in älteren Jahren sucht er sich seine Schwerpunktthemen als bewusster Meister, zerlegt diese Schwerpunktthemen und baut neue mentale Modelle. Mhm. Das heißt, all die coolen Modelle, die du so findest, die fünf Sprachen der Liebe oder die Phasen des Trauerns oder was auch immer, NLP, was auch immer, kannst Brief und Siegel draufgeben, Meisterarchetyp. Mhm. Weil das ist, was die tun. Die durchdringen Themen und bauen dann Modelle daraus. Und diese Modelle prägen dann oft ganze Szenen. Mhm. Und das ist, unschwer zu erkennen, ist mein Schwerpunktarchetyp. Und die sind so ein Spannungsfeld. Manche Meisterarchetypen sind mehr die vollen Anführer und manche sind es aber auch irgendwie gar nicht. Das ist so ein sehr fluent. Genau, der Schatten des Meisters ist, wenn er ungelebt ist, ist er einfach ein nerviger Besserwisser, der zu viel redet und irgendwie überall mitmischen will, aber nicht so recht Plan hat. Und wenn es aber ins Bewusstsein kommt, ist da eine echt hohe Qualität dahinter. Und das sind oft auch geborene Lehrer. Wenn sie wissen, dass sie geborene Lehrer sind. Wenn nicht, dann, naja, kennt jeder diesen anstrengenden Typen, der einfach anstrengend ist. Kommen wir zu den Support-Archetypen. Der erste Support-Archetyp ist die Muse. Und die Muse, man kann es sich vorstellen, wie in den alten Schriften, diese hingebungsvolle, zarte Energie, die sich so schön irgendwas fallen lassen kann. Musen können sich in Projekte, in Menschen, in Sachen, die werden geradezu eins damit. Die haben den natürlichen Zug, sich in etwas hineinfallen zu lassen, eins zu werden. Und dann fühlen sie sich in Sachen hinein, denken sich in Sachen hinein, sind Teil davon. Und wenn Musen präsent sind, dann gehen Kanäle nach oben auf. Dann kommt neue Inspiration, neue Kraft. Also nicht umsonst hatten die großen Anführer der Vergangenheit oftmals bekannte Musen. Ja. So, das bekannteste ist Napoleon mit seiner Marie Antoinette. Super toxisch, aber es war seine Muse. Und wenn sie weg war, war es einfach vorbei. So, und da passiert etwas. Und dieses archetypische Bild der Muse, da steckt so viel Wahrheit drin. Der große Schatten der Muse ist einmal, dass sie die Tendenz haben, sich selbst völlig zu verlieren und aufzugeben. Mhm. Wenn sie ihre Musenenergie nicht kennen und keine Business-Container schaffen, wo sie das tun können, was dann passiert, ist, dass sie sich in planbarer Reihenfolge in Beziehungen verlieren. Mhm. Und dann verlieren sie sich in Männern oder in Frauen und bringen einfach nichts zustande. Und die Menschen fragen sich, hey, wer bist denn du? Was machst du denn du? Was bist du als Wesen? So undefiniert. Aber als bewusstes Wesen, sich in Felder reinzubegeben, mit der museneigenen Magie zu wirken, ist fantastisch und ein gigantischer Beitrag für jedes Unternehmen. Mhm. Dann, nächster Supporter, der Brückenbauer. Und Brückenbauer sind Leute, die sind nirgendwo wirklich zu Hause. Mhm. Aber sie sind überall gerne gesehen. Wie Schmetterlinge. Die können zu jeder Blüte fliegen und überall sind sie irgendwie willkommen und nirgendwo sind sie wirklich fremd. Und im Schulhof geht es schon los. Da gibt es die festen Gruppen. So, da sind die Coolen, da sind die Nerds, da sind was weiß ich was. Und die Brückenbauer, die sind überall. Die können sich so bewegen durch die Gruppen. Und das zieht sich durch ihr Leben. Was ihnen unglaublich schwer fällt, ist es zu sagen, ich bin jetzt hier starr für eine Sache. Ja. Was sie unglaublich gut können, sind Welten verbinden. Und Brückenbauer sind dann zu Hause, die sind richtig gut, wenn sie verschiedene Themen zusammenbringen können. So, das sind so die ersten, die zum Beispiel Yoga ins Business bringen, ins Unternehmen und sagen, wir müssen hier Yoga einführen. Das sind die ersten, die Kulturen verbinden. Das sind die ersten, die reisen gehen. Und die sind richtig gut darin, auch Bühnen zu erschaffen. Weil sie sagen, hier ist die Bühne, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. So Kongressveranstalter zum Beispiel sind oft starke Brückenbauer. Und die fühlen sich wohl, weil die sehen Potenzial, bringen die richtigen Potenziale zusammen. Und wichtig ist, sie müssen lernen, es sich bezahlen zu lassen. Weil es kommt oft so natürlich und intuitiv und es fließt einfach, dass sie gar nicht wissen, dass das ein fettes Geschenk ist. Mhm. Genau, das sind die Brückenbauer. Dann kommt der Experience Designer. Mhm. Und das sind Menschen, die haben ein fantastisches Händchen dafür, aus jeder normalen Situation etwas magisch-rituelles zu machen. Ja. Wenn du einen Experience-Designer erwischt und sagst, wir heiraten, machen eine Zeremonie, dann stellt der dir etwas hin, was du nie vergisst. Wenn du dem bei der Party sagst, leg Musik auf, der fühlt den Raum und der fühlt die Tracks, der hat es einfach drin. Und unbewusst ist es eine nette Fähigkeit, bewusst ist es eine Gabe. Das sind dann zum Beispiel Zeremonieleiter, DJs, Raumhalter, was auch immer, oder organisieren Partys oder so. Das heißt, am besten für den ist, wenn ein Anführertyp die Menschen sammelt, als Magnet anzieht und sie einfach den Raum designen können, in welcher Art auch immer, sei es eine Hochzeit, sei es eine Party, sei es ein Ritual, da blühen sie auf. Und dann können sie da echt die Räume unvergesslich magisch machen.
Habe ich direkt jemanden im Kopf.
Ja. Genau. Und dann kommt der Meisterinnen-Archetyp. Und Meisterinnen sind, die Meisterin ist der Archetyp der Intuition. Der ihre große, wir fangen mit dem Schatten an bei ihr, ihr großer Schatten ist, dass sie immer denkt, sie muss sich im Außen orientieren. Mhm. Es kann nicht sein, dass da ist, was da ist. Es kann nicht sein, dass eine natürliche Weisheit da ist, dass sie geradezu in die Zukunft gucken kann, gefühlt. Es kann nicht sein, dass sie einfach weiß, sondern in unserer Welt muss man ja hier lernen und da abgucken und da Strukturen und Logik und so weiter und so fort. Aber die Meisterin wird dann unglaublich, wenn sie alles im Außen vergisst und sich zu 100% auf ihre innere Weisheit einlässt. Mhm. Und dann werden das so weise Frauen, weise Männer, die oft richtungsweisende Dinge in die Welt bringen. Oftmals fühlt sich das bei denen an wie Channeling, was durch sie durchkommt, weil neue Bewusstseinskanäle sich durch Meisterinnen-Archetypen in die Welt verwirklichen.
Also extreme Verbindung dann zur Intuition und zur inneren Stimme in dem Fall. Ja.
Mhm. Genau, genau. Und das zu erlauben, da passiert Magie.
Ja.
Jetzt haben wir zwei Kategorien durch. Willst du einen Zwischenruf machen?
Es gibt also vier, in jeder Kategorie gibt es vier Untertypen.
Ja, in einem gibt es fünf bei den Tiefgängern.
Okay.
Wobei, wie gesagt, es gibt Orientierung dieser Aufteilung, aber in vielen Archetypen ist eine gewisse Fluenz, Beweglichkeit. Deswegen will ich es nicht zu starr präsentieren.
Ja. Nee, mach gerne mal noch die letzte Kategorie. Mach das gerne noch.
Kommen wir zu den Tiefgängern. Mhm. Der erste Tiefgänger ist der Spezialist. Mhm. Und der Spezialist und der Meister sind sich ähnlich. Beide sind oft gute Lehrer. Und die Macht des Spezialisten ist, dass er die Fähigkeit hat, mit einer Sache wirklich tief zu gehen. Mhm. Während der Meister das Rad immer neu erfinden muss, immer wieder. Und wenn das Rad neu erfunden ist, dann zieht er weiter und muss was Neues neu erfinden. Das ist seine Gabe und sein Fluch. Der Spezialist sieht ein Thema und sagt, geil. Und geht damit tiefer und tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Und das ist ganz praktisch übersetzt, wenn jemand 20 Jahre lang dieselbe Software unterrichtet. Ja. Perfekter Spezialisten-Archetyp. Wenn jemand ein Thema nimmt und es wirklich entwickelt und meistert und tief bringt, das ist die Spezialistenqualität. Mhm. Sei es als Lehrer, sei es als Umsetzer oder sowas. So jemand, der sein Leben lang Webdesigner sein kann. Spezialistenarchetyp. Hammerqualität. Und der, wenn er sich aus dem Schatten heraus, denkt er ist zu eingeschränkt. Er muss doch auch bunt sein und laut sein und Princess und bla bla bla, keine Ahnung was. In seiner Lichtqualität weiß er, dass seine scheinbare Eingeschränktheit, seine Eindimensionalität ein so krasser Wert ist. Mhm. Weil wer hat die Fähigkeit, lang bei einem Thema zu bleiben? Das kann nicht jeder.
Ja.
Dann der Schamanen-Archetyp, habe ich vorher schon benannt, diese Brücke zwischen den Welten.
Ja.
Und da im Schatten lehnt er einfach nur die physische Welt ab. Und er sagt, die Menschen sind Idioten, die checken das alle nicht, die sind dumm, sollen sie doch draufgehen, verdammter Krebs hier auf der Welt. Und im Licht sagt er, ja, okay, sie verhalten sich wie die größten Idioten, weil sie gewisse Zugänge nicht haben, mhm. weil sie Sachen nicht fühlen. Und ich stelle mich zur Verfügung mit den Menschen, diese Brücken quasi in die geistige Welt zu bauen. Mhm. Damit kann man immensen Wert stiften. Aber gerade beim Schamanen-Archetypen, da ist es am deutlichsten, die Menschen müssen bereit sein. Ja. Wenn die Suche zu sind und gar nicht aufmachen wollen, anstrengend. Dann der Schattentänzer oder die Schattentänzerin, einer meiner interessantesten Archetypen, weil er die stärksten Reaktionen bei Menschen auslöst, die betroffen sind. Mhm. Schattentänzerinnen sind gelebte, pure Intensität. Mhm. Es sind Menschen, die riechen Lügen und Unwahrheiten und Inkongruenzen gegen den Wind. Die haben das Problem, schon als Kind merken die, wenn die Eltern nicht real sind. Mhm. Dann haben sie einen fast nicht übergehbaren Zug, da reinzupoken, da reinzufängern und sagen, tick, 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 tick. Und natürlich, nicht alle Eltern lieben das. Es könnte passieren, dass eine Reaktion heftiger ausfällt und dann machen sie sich zu und sagen, oh, ich bin zu viel, ich kann es nicht wissen, ich vertraue meinem Gefühl nicht mehr, weil Eltern haben gesagt, es stimmt nicht und so weiter. Als Schattenarchetyp ist es so, dämpfen sie sich die ganze Zeit, dämpfen, was sie fühlen, dämpfen, was sie wahrnehmen, dämpfen, wie sie reagieren und immer wieder in regelmäßigen Abständen macht es boom. Mhm. Die explodieren und zerstören irgendjemanden. Das ist ein typischer Schattentänzer im Schatten. Im Lichte weiß der Schattentänzer, dass er die Fähigkeit hat, wie ein Scharfschütze, die exakten Themen zu erkennen, die bei Menschen am Start sind. Mhm. Dass er Menschen quasi lesen kann, Integritätskonflikte lesen kann, Unwahrheiten lesen kann. Das heißt, wenn du in etwas wirklich krass gut werden möchtest, dann brauchst du einen Schattentänzer, der, mhm. stell dir so einen Ballettlehrer vor, so einen strengen Ballettlehrer. Mhm. Perfektes Beispiel. Und das kannst du auf jeden Bereich übertragen. Und das ist, wie gesagt, bei denen ist der unbewusste Aspekt, wenn er unbewusst gelebt wird als Schatten, ist er oft am deutlichsten. Mhm. Und die Menge an Selbstbewertung, die Schattentänzer auf sich laden, weil sie gespiegelt bekommen, du bist zu viel, du bist zu anstrengend, das ist so nervig, ist oft am stärksten von allen Archetypen. Mhm. Aber auch das Potenzial, das rauskommt, ist dann echt mächtig.
Ja.
Dann haben wir den Archetyp der Hexe. Mhm. Und die Hexen, die lieben oft das Okkulte. Und die sind richtig gut darin, rituelle Räume aufzumachen und oftmals ein spezifisches Werkzeug zu finden, über das sie magische Räume öffnen. Mhm. Also gerade wenn jemand zum Beispiel mit Astrologie, Human Design oder irgend so einem System um die Ecke kommt und darin voll aufblüht und du aber merkst, was diese Person macht, geht weit über das System hinaus. So im System stehen 3 Zeilen, das bist du, und die Hexe fängt mit den 3 Zeilen an und dann fängt sie an, babam, 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 und du denkst so, wow, ich werde, mein Leben wird gelesen, mein Potenzial wird befreit und 3 Anliegen werden noch geheilt, dann weißt du, das ist ein Hexenarchetyp. Mhm. Und das Potenzial über solche Werkzeuge, das heißt das Ritual, sei es irgend so ein Human Design oder sowas, rauszuholen und da das richtig in die Tiefe zu führen und einen sexy rituellen Rahmen draußen zu basteln, das ist die Kraft des Hexenarchetypes. Mhm. Und aus dem Schatten raus sind sie einfach schräg und sind so andersartig, aber nicht einladend andersartig, sondern so, ja, komisch andersartig.
Ja.
Im Licht haben sie eine Anziehungskraft mit ihrer Andersartigkeit und ziehen Leute hinein und sagen, wow, das ist spannend. Finale, letzter Archetyp ist der Heiler-Archetyp. Mhm. Heiler-Archetypen haben das Phänomen, dass sie sich, die haben einen starken Drang, Menschen zu heilen und zu helfen. Und wenn du Leute mit krassem Helfersyndrom siehst, hast du oft Heiler-Archetypen. Und im Schatten heraus nimmt es oft super ungesunde Dynamiken an. Ein Heiler-Archetyp, der sein Potenzial nicht kennt, ein bisschen vergleichbar mit der Muse, der wird sich die ganze Zeit richtig abgefuckte Partner suchen. Mhm. Und dann stell dir so eine bildhübsche und sehr, sehr bewusste Frau vor und dann sucht die sich die größten Idioten raus und du fragst von außen so, warum? Wenn du aber ins Bewusstsein gehst und siehst, da ist ein heiler Archetyp, der sich selbst nicht erkannt hat, dann weißt du, der Drang, diesen Archetyp zu legen, ist übermächtig. Mhm. Braucht einen Raum. Und der einzige Raum, den sie kennt, ist der Beziehungsraum. Also kompensiert sie diesen nicht gelebten Archetyp in Beziehung. Mhm. Und das ist dann die Liebe, die sie lebt. Und aber als bewusst gelebter Archetyp, Heiler haben eine unglaubliche Fähigkeit, empathische Räume aufzumachen. Das heißt, das sind die Archetypen, zu denen kommst du und die sagen dir, hey, du darfst einfach mal da sein. Mhm. Mit allem da sein. Und wer den Kontrast dazu kennt, wer eine Welt kennt, in der man nie genug ist, immer alles falsch ist, dauernd Kritik, alles passt irgendwie nicht und dann mal bei einem heiler Archetyp ankommen kann, ist eines der krassesten Geschenke überhaupt. Mhm. Und gerade wenn Leute jahrzehntelang dem System ausgeliefert waren, ohne Bewusstsein und von einem so halb traumatisierenden Setting vom nächsten geprügelt wurden. Und dann wollen sie sich dem Thema Bewusstseinsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung öffnen. Das Beste, was ihnen passieren kann, ist erstmal ein heiler Archetyp, mhm, um überhaupt mal die Ressourcen aufzuladen, den Rücken zu stärken, das Nervensystem mal ankommen zu lassen. Und mit der Kapazität, die aufgebaut wird, können sie dann zum Schattentänzer oder sowas gehen, mhm, und die heftigen Sachen machen. Mhm. Und da ist das große Geschenk der heiler Archetypen. Genau, und das sind die großen 13.
Ja, also mega. Das ist wirklich so interessant. Das ist so viel, so eine Fülle, ne? Ja. Ja, ich bin gespannt, welche Reaktionen nach deinem Interview dann kommen von den Zuseherinnen und Zusehern. Mhm. Kann man denn mit dir, auch wenn du dich jetzt weiterentwickelst oder anders entwickelst, trotzdem noch in die Richtung arbeiten oder geht es nicht mehr?
Das geht noch. Und es geht, was ich mache, ist, ich bilde aus zur Expertin für Sichtbarkeitsblockaden. Mhm. Weil ich habe die letzten 10 Jahre Sichtbarkeitsarbeit, nicht ganz 10 Jahre, aber 6 Jahre fokussiert Sichtbarkeitsarbeit gemacht und Businessarbeit. Und was ich da mache, unterrichte ich weiter und habe immer ein paar aktive Schüler, die da von mir lernen. Und da sind die Archetypen ein optionales Modul, das man im Schwerpunkt mit reinnehmen kann. Und das alles auf persönliche Anfrage. Also da schick mir eine Nachricht und dann reden wir und dann gucken wir, ob das zusammenpasst.
Ja, super cool. Also ich glaube, dass einem das wirklich weiterhelfen kann, wenn man so vielleicht am Anfang ist oder wenn man auch merkt, irgendwie läuft es nicht so richtig in meinem Business. Wie kann ich mich denn mal neu positionieren?
Ja, absolut. Absolut. Also gerade zum Thema Positionierung oder Repositionierung, ein Riesengeschenk, weil wir brauchen fertige Bilder.
Ja.
Brauchen ein Bild, an dem wir uns orientieren können. Und dann die Idee zu haben, ah, okay, wenn ich jetzt ein Brückenbauer-Archetyp bin, was bedeutet das? Das heißt, ich sollte Welten verbinden, das heißt, ich sollte Bühnen bauen. Ah ja, ich könnte Kongresse machen, Vortragsveranstaltungen, Netzwerk-Events und so weiter und so fort. Und dann kommt die Energie und man merkt so, ah ja, cool, ja, das läuft, das geht.
Und vor allem erklärt es ja auch sehr gut, wenn man irgendwas ausprobiert und es funktioniert gar nicht. Aber alle sagen, du solltest das so machen.
Ja.
Ja, wenn es aber meinem Typ nicht entspricht, dann kann ich das noch so oft versuchen.
Ja, genau. Gerade Support-Archetypen. Wenn sie einfach immer denken, sie brauchen 10.000 Kunden und müssen alle erreichen. Wobei für einen Support-Archetypen ist es oft so, lieber 3, 4 richtig gute Kunden als irgendwie 100 im Jahr. Aber das muss man sich erstmal erlauben können, diese Räume auch so zu gestalten und zu sagen, das ist okay, es ist genug.
Mhm. Voll cool. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne sagen möchtest? Ich glaube, wir sind schon ziemlich weit in der Zeit.
Ja, gestatte dir, damit zu spielen.
Mhm.
Gerade wenn Leute sehr verkopft sind, versuchen sie immer so bierernst zu nehmen.
Mhm.
Und gestatte dir, zu spielen.
Sehr schön. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Und ich danke auch euch, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Interview. Bis dann.